Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Myriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 2: Kurze Geschichte der Persönlichkeitspsychologie. Wie alle empirischen Wissenschaften lässt sich auch die heutige Persönlichkeitspsychologie in mehrere Paradigmen gliedern. Bündel von theoretischen Leitsätzen, Fragestellungen und Methoden zu ihrer Beantwortung. Diese Paradigmen lassen sich historisch bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Die heutige empirische Persönlichkeitspsychologie hat eine nur etwa 150-jährige Geschichte. Das ist im Vergleich zur Geschichte der Physik, Chemie und Biologie kurz. Es geht in diesem Kapitel nicht darum, diese Geschichte auszubreiten, schon gar nicht in ihren zahllosen Verästelungen und Sackgassen, sondern darum, die heutigen Paradigmen der empirischen Persönlichkeitspsychologie anhand ihrer geschichtlichen Entwicklung besser zu verstehen. In vielen Lehrbüchern wird in diesem Zusammenhang auch von Theorien und ihrer geschichtlichen Entwicklung gesprochen. Ich bevorzuge dagegen den vom Wissenschaftshistoriker Kuhn 1967 eingeführten Begriff des Wissenschaftsparadigmas, da viele theoretische Ansätze in der Geschichte der Persönlichkeitspsychologie dem strengen Theoriebegriff der empirischen Wissenschaften nicht genügen. Definition: Ein Wissenschaftsparadigma ist ein einigermaßen zusammenhängendes, von vielen Wissenschaftlern geteiltes Bündel aus theoretischen Leitsätzen, Fragestellungen und Methoden, das längere historische Perioden in der Entwicklung einer Wissenschaft überdauert. Definition Ende. Paradigmen können sich weiterentwickeln, mit anderen Paradigmen koexistieren und durch weiterführende Paradigmen abgelöst werden. In letzterem Fall spricht man dann von einem Paradigmenwechsel. Die heutige empirische Persönlichkeitspsychologie wird von 6 Paradigmen dominiert: Eigenschaftsparadigma, Informationsverarbeitungsparadigma, dynamisch-interaktionistisches Paradigma, neurowissenschaftliches Paradigma, molekulargenetisches Paradigma, evolutionspsychologisches Paradigma. Die historische Entwicklung dieser Paradigmen erfolgte teilweise unabhängig voneinander, aber es gibt auch zahlreiche Querverbindungen, die am Ende dieses Kapitels in einem zusammenfassenden Überblick deutlich werden. Betrachten wir aber erst einmal die einzelnen Paradigmen. Die Reihenfolge ihrer Darstellung entspricht in etwa dem Gewicht, das sie in der heutigen empirischen Persönlichkeitsforschung haben, gemessen an ihrer Forschungsaktivität und dem resultierenden Publikationsumfang. Abschnitt 2.1: Eigenschaftsparadigma. Das Menschenbild des Eigenschaftsparadigmas knüpft eng an das alltagspsychologische Eigenschaftskonzept an. Personen weisen charakteristische körperliche Merkmale und Regelmäßigkeiten ihres Verhaltens und Erlebens auf. Diese Regelmäßigkeiten können wir nicht direkt beobachten, aber durch wiederholte Beobachtungen erschließen. Im Mittelpunkt steht jedoch nicht eine einzelne Person, sondern eine Referenzpopulation von Personen ähnlichen Alters und ähnlicher Kultur, die untereinander in ihrer Persönlichkeit verglichen werden. Damit stehen Differenzen von Personen, Unterschiede zwischen Personen, im Mittelpunkt der Betrachtung, in Klammern differenzielle Sichtweise in der Psychologie. Im Gegensatz dazu ignoriert die allgemeine Psychologie diese Differenzen und beschäftigt sich mit durchschnittlichen Personen, um so allgemeine Gesetzmäßigkeiten des Erlebens und Verhaltens aufzudecken. Insofern ist die Persönlichkeitspsychologie komplementär zur allgemeinen Psychologie. Das wirkt paradox. Wie kann man der Individualität einer Person gerecht werden, wenn man eigentlich nur Unterschiede zwischen Personen betrachtet? Die erste Antwort ist, dass die Individualität nur durch den Vergleich mit vergleichbaren Personen deutlich werden kann. Im Alltag machen wir das intuitiv, im Eigenschaftsparadigma quantitativ, durch Einordnung der Eigenschaftsausprägung einer Person in die beobachtete Eigenschaftsvariation innerhalb einer Referenzpopulation. Wie über- oder unterdurchschnittlich ist diese Ausprägung? Die zweite Antwort ist, dass wir der Individualität einer Person umso gerechter werden, je mehr Eigenschaften wir betrachten. Dass jemand intelligenter ist als der Durchschnitt, ist eine eher dürftige Aussage. Wir können sie bereichern, indem wir spezifischere Intelligenzfaktoren betrachten, zum Beispiel sprachliches Verständnis, schlussfolgerndes Denken und räumliches Vorstellungsvermögen. So kommen wir zu einem Intelligenzprofil, in dem die Stärken und Schwächen differenzierter hervortreten. So mag eine mittlere Intelligenz auf einem deutlich überdurchschnittlichen sprachlichen Verständnis und leicht unterdurchschnittlichen Fähigkeiten zu schlussfolgerndem Denken und räumlicher Vorstellung beruhen. Noch reicher wird die Persönlichkeitsbeschreibung, wenn wir sie nicht nur auf den Intelligenzbereich beschränken, sondern auch verwandte Eigenschaften wie Kreativität und emotionale Kompetenzen einbeziehen, bis hin zu gänzlich anderen Eigenschaften wie zum Beispiel Geselligkeit, Aggressivität, Gewissenhaftigkeit und politische Einstellung. So entsteht ein immer umfassenderes Persönlichkeitsprofil aus ganz unterschiedlichen Eigenschaften, das letztendlich einzigartig ist. Bei nur 10 Eigenschaften mit je 10 Ausprägungsmöglichkeiten gibt es bereits 10 hoch 10, also 10 Milliarden, verschiedene Persönlichkeitsprofile. Und es gibt ja sehr viel mehr als nur 10 verschiedene Eigenschaften. Im Eigenschaftsparadigma wird also die Individualität einer Person durch Betrachtung vieler unterschiedlicher Eigenschaften erfasst, wobei die individuelle Ausprägung jeder dieser Eigenschaften durch Vergleich mit den Ausprägungen in einer Referenzpopulation deutlich wird. Abschnitt 2.1.1 Von Sterns Schema zu Cattells Würfel. Diese grundlegende Methodik wurde erstmals vom gebürtigen Berliner William Stern 1911 dargestellt. Siehe Abbildung 2.1 im gedruckten Buch. Wobei große Buchstaben Personen, Individuen, und kleine Buchstaben Merkmale der Personen bezeichnen, zum Beispiel Persönlichkeitseigenschaften. Stern 1911 sprach von differenzieller Psychologie, weil Differenzen zwischen Personen bzw. Merkmalen im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Schon vor Stern 1871 bis 1938 hatte der Brite Francis Galton 1822 bis 1911, ein Vetter von Charles Darwin, sich erstmals mit der Messung von Eigenschaftsunterschieden auf der Grundlage von Gedächtnisleistungen oder Wahrnehmungsschwellen beschäftigt. Und der Franzose Alfred Binet, 1857 bis 1911, hatte 1905 den ersten Intelligenztest entwickelt, um die Einweisung in die Sonderschule auf eine objektivere Grundlage zu stellen. Aber es war Stern, der mit den 4 Disziplinen der differenziellen Psychologie die variablenorientierte Sichtweise auf die Variation eines Merkmals innerhalb einer Bezugsgruppe mit der personenorientierten Sichtweise auf die Variation vieler Merkmale innerhalb einer Person verband und so die methodische Grundlage für das Eigenschaftsparadigma legte. Betrachten wir die Variation von 2 Eigenschaften interindividuell, zwischen Personen. So können wir Zusammenhänge zwischen den Rangreihen der Personen in den beiden Eigenschaften untersuchen, Klammern, Korrelationsforschung nach Stern. Geht eine hohe bzw. niedrige Ausprägung in der einen Eigenschaft mit einer hohen bzw. niedrigen Ausprägung in der anderen Eigenschaft einher oder gibt es keinen Zusammenhang? Korreliert zum Beispiel Schönheit mit Intelligenz? Ganz analog kann man mittels der Komparationsforschung nach Stern die Variation von Eigenschaften intraindividuell innerhalb von Personen betrachten, indem Zusammenhänge zwischen den Rangreihen der Eigenschaften von 2 Personen untersucht werden. Haben die beiden Personen ähnliche Ausprägungen in den betrachteten Eigenschaften? Bisher haben wir eine Schwäche von Sterns Schema unerwähnt gelassen. Stern, 1911, sprach ganz allgemein von Merkmalen, nicht von Eigenschaften. Sein Schema ignoriert die Anforderung, dass Merkmale zeitlich stabil sein sollen, damit es sich tatsächlich um Eigenschaften handelt. Wenn die differenzielle Psychologie von Stern, 1911, auf die Persönlichkeitspsychologie beschränkt werden soll, muss das Sternsche Schema um eine dritte zeitliche Dimension erweitert werden, um diese Stabilitätsanforderungen empirisch untersuchen zu können. Der Brite Raymond Cattell 1905 bis 1998 tat dies erstmals 1946 mit seinem Kovariationswürfel, Covariation Chart, indem er eine Dimension von Messgelegenheiten, Occasions, hinzunahm. Siehe Abbildung 2.2 im gedruckten Buch. Auf Grundlage des Kovariationswürfels kann die Persönlichkeit einer Person operationalisiert werden als ein Persönlichkeitsprofil in vielen Merkmalen, das bei zweimaliger Messung in kürzerem zeitlichen Abstand, erste Messung Messgelegenheit 1, zweite Messung Messgelegenheit 2, sehr ähnlich bleibt, also zeitlich stabil ist. Entsprechend kann eine Persönlichkeitseigenschaft operationalisiert werden als ein Merkmal mit unterschiedlichen Ausprägungen bei den Personen einer Referenzpopulation, wobei die Merkmalsunterschiede dieser Personen bei zweimaliger Messung in kürzerem Abstand sehr ähnlich sind, also zeitlich stabil sind. Die Rangfolge der Personen, hohe Ausprägung, niedrige Ausprägung, bleibt also fast unverändert. Dies kann selbst dann der Fall sein, wenn alle Personen sich im Merkmal geändert haben, nämlich dann, wenn alle sich in gleicher Weise geändert haben. Zum Beispiel, alle haben bei einem Intelligenztest einen Punkt mehr bei der zweiten Testung oder zwei Punkte weniger. Das Merkmal ist dann zwar nicht zeitlich konstant, der Mittelwert über alle Personen nimmt zu oder ab, aber es ist trotzdem stabil im Sinne des Eigenschaftsparadigmas, weil die Differenzen gleich geblieben sind. X plus C minus Y plus C gleich X minus Y. Wenn X, Y die Testergebnisse von zwei Personen bei der ersten Messung und C die konstante Veränderung zwischen erster und zweiter Testung ist. Abschnitt 2.1.2 Langfristige Stabilität. Der Kovariationswürfel erlaubt noch viel mehr, indem der Begriff der Messgelegenheit unterschiedlich interpretiert wird. Cattell 1946 verstand darunter Wiederholungen der Merkmalsmessung mit demselben oder einem sehr ähnlichen Messverfahren, zum Beispiel die Wiederholung eines Intelligenztests nach einem Monat oder die Messung desselben Merkmals durch zwei möglichst ähnliche Testformen A und B. Versteht man dagegen Messgelegenheit als Messwiederholung mit einem identischen oder sehr ähnlichen Messverfahren nach einem großen zeitlichen Abstand bei denselben Personen, zum Beispiel nach 5, 10 oder 50 Jahren, so haben wir bereits die Grundlage für Untersuchungen der Persönlichkeitsentwicklung gelegt. Wir müssen dazu eine Längsschnittstudie durchführen, indem wir die Persönlichkeitsprofile vieler Personen derselben Kohorte, desselben Geburtsjahrgangs, in großem zeitlichen Abstand erheben. Die Persönlichkeit ist stabil geblieben, wenn bei fast allen Personen die Profile sehr ähnlich ausfallen. Entsprechend können wir die langfristige Stabilität von Eigenschaften untersuchen, indem wir in einer derartigen Längsschnittstudie eine Persönlichkeitseigenschaft bei vielen Personen derselben Kohorte in großem zeitlichen Abstand erheben. Die Eigenschaft ist stabil, wenn die Eigenschaftsunterschiede zwischen den Personen sehr ähnlich sind. Dies kann wiederum auch dann der Fall sein, wenn alle Personen sich in gleicher Weise verändert haben. In späteren Kapiteln werden wir sehen, dass einige Persönlichkeitseigenschaften, wie zum Beispiel Intelligenz, über sehr lange Zeiträume ziemlich stabil bleiben, so dass Vorhersagen der Erwachsenenpersönlichkeit aus der Persönlichkeit im Kindesalter für einige Eigenschaften deutlich besser sind, als per Zufall zu erwarten ist, für andere dagegen kaum. Abschnitt 2.1.3 Transsituative Konsistenz. Versteht man Messgelegenheit in Cattells Kovariationswürfel als Messwiederholung mit einem identischen oder sehr ähnlichen Messverfahren in unterschiedlichen Situationen, zum Beispiel die Erfragung von Ängstlichkeit beim Blutabnehmen vor einer mündlichen Prüfung, angesichts einer Schlange, angesichts drohender Arbeitslosigkeit wegen einer Wirtschaftskrise, so handelt es sich um Untersuchungen zur transsituativen Konsistenz von Eigenschaften. Ob die Unterschiede von Personen in der interessierenden Eigenschaft ähnlich sind zwischen den Situationen. Schon früh wurde in der empirischen Persönlichkeitsforschung deutlich, dass die transsituative Konsistenz von Eigenschaften viel geringer ist, als alltagspsychologisch erwartet wird. Eine Studie. Hartshorn und May 1928 prüften die Ehrlichkeit von 850 Schülern in 8 verschiedenen Situationen im Klassenzimmer, beim Sport oder bei den Hausaufgaben, indem sie mogeln, lügen und stehlen beobachteten, das sie gezielt provoziert hatten, zum Beispiel indem sie ein Geldstück in einem Heft versteckten, Gelegenheit zur Verbesserung der Note gaben. Aus der Ehrlichkeit in einer Situation ließ sich die Ehrlichkeit in einer anderen Situation kaum besser als der Zufall vorhersagen. Studie Ende. Gordon W. Allport, 1897 bis 1967, der sich nach seiner Promotion in Harvard 2 Jahre in Europa aufhielt, darunter auch bei William Stern an der von Stern mitbegründeten Hamburger Universität, versuchte 1937 die niedrige Konsistenz von Ehrlichkeit dadurch zu erklären, dass dieselbe Verhaltensregelmäßigkeit in verschiedenen Situationen durch jeweils mehrere individuell relevante Eigenschaften bedingt sei. Exkurs: Erklärung der niedrigen transsituativen Konsistenz von Ehrlichkeit. Unehrlichkeit beim Stehlen kann durch knappes Taschengeld oder auch durch den Nervenkitzel nicht erwischt zu werden motiviert sein. Während Unehrlichkeit beim Schönen von Noten durch Leistungsmotivation, Bedürfnis nach Lob durch Lehrer bei guten Noten oder auch Angst vor Bestrafung durch die Eltern bei schlechten Noten bedingt sein kann. Diese Eigenschaften sind bei unterschiedlichen Schülern unterschiedlich stark ausgeprägt und unterschiedlich relevant für unterschiedliche Ehrlichkeitssituationen. Daraus ergibt sich eine niedrige transsituative Konsistenz von Ehrlichkeit. Exkurs Ende. Allports Erklärung war allerdings unpraktikabel, weil sie offen ließ, wie die individuell relevanten Eigenschaften jeweils bestimmt werden sollten. Deshalb geriet das Problem der mangelnden transsituativen Konsistenz lange Zeit in Vergessenheit. Der gebürtige Wiener Walter Mischel, 1930, löste durch eine Übersicht über empirische Befunde zur niedrigen transsituativen Konsistenz beobachteten Verhaltens, er meinte damit beobachtete Eigenschaftsindikatoren, eine langanhaltende Konsistenzdebatte aus, weil er aus der niedrigen Konsistenz den Schluss zog, dass Verhalten sehr viel stärker durch Situationen als durch Persönlichkeitseigenschaften bedingt sei. Dies wiederum wurde bisweilen so interpretiert, dass das Konzept der Persönlichkeitseigenschaft und der Persönlichkeit eine Fiktion der Alltagspsychologie sei und in der Wissenschaft keinen Platz habe. Mischels Kritik beruhte jedoch auf einem Fehlschluss. Denn Verhalten kann stark situationsabhängig sein, aber dennoch kann die hierfür verantwortliche Eigenschaft transsituativ hochkonsistent sein. Nämlich dann, wenn die Rangfolge der Personen innerhalb aller Situationen ähnlich ausfällt. Dies macht Abbildung 2.3 im gedruckten Buch deutlich. Gezeigt ist die Angststärke von 4 Personen in 10 verschiedenen Situationen, die so angeordnet sind, dass die mittlere Angststärke aller Personen von links nach rechts zunimmt. Offenbar ist die Angst, das Verhalten, stark situationsabhängig, aber die transsituative Konsistenz der Eigenschaft Ängstlichkeit ist trotzdem hoch, denn die Rangfolge der 4 Personen in Angst innerhalb jeder Situation ist identisch. Grafisch ausgedrückt, die Situationsprofile der 4 Personen überschneiden sich nicht. Allgemein gilt, die transsituative Konsistenz ist genau dann sehr hoch, wenn die Situationsprofile der Personen sich fast nur um eine Konstante unterscheiden. Überschneiden sich die Profile, gerät die Rangreihe der Personen durcheinander und die transsituative Konsistenz ist entsprechend niedriger. Zur Ehrenrettung von Michel kann allerdings gesagt werden, dass er selbst wesentlich zur Aufklärung des von ihm nahegelegten Missverständnisses beitrug, indem er 1994 in einer umfangreichen Studie zeigte, dass eine niedrige transsituative Konsistenz durchaus mit einer hohen Stabilität von Eigenschaften im Sinne stabiler individualtypischer Situationsprofile einhergehen kann. Damit wurde die Konsistenzdebatte Mitte der 1990er Jahre beendet und die Persönlichkeitspsychologie nahm einen neuen Aufschwung. Eine Studie. Schoda et al. 1994 ließen 53 Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren in einem 6-wöchigen Ferienlager durch zahlreiche trainierte Beobachter den ganzen Tag hindurch beobachten. Im Mittel 167 Stunden pro Kind. Unter anderem wurden verbale Aggressionen in 5 verschiedenen Situationstypen beobachtet. Obwohl die transsituative Konsistenz verbaler Aggressivität wie üblich niedrig ausfiel, zeigten die Kinder zeitlich stabile individualtypische Situationsprofile. Zum Beispiel reagierte eine Gruppe von Kindern besonders stark auf Erwachsene, andere besonders stark auf Gleichaltrige. Diese Situationsprofile beschreiben Eigenschaften der Kinder, denn sie waren ja zeitlich stabil. Studie Ende. Abschnitt 2.1.4 Reaktionskohärenz. Versteht man schließlich Messgelegenheit im Kovariationswürfel als Messwiederholung in Bezug auf unterschiedliche Reaktionen, zum Beispiel die Beobachtung in einer angsterregenden Situation von berichteter Angst, Schwitzen, zittriger Stimme, Herzrate, so handelt es sich um Untersuchungen zur Reaktionskohärenz von Eigenschaften. Ob die Personenunterschiede in der interessierenden Eigenschaft ähnlich sind zwischen den verschiedenen Reaktionen. Beginnend mit Lacey 1950 zeigten Untersuchungen zu physiologischen Stressreaktionen, dass die Reaktionskohärenz physiologischer Stressreaktionen wie zum Beispiel Herzrate, Blutdruck und Schwitzen ein ähnliches Problem aufwarf wie die transsituative Konsistenz. Sie war nahe Null und damit sehr viel niedriger als ursprünglich erwartet. Zur Erklärung wurde das Konzept der individuellen Reaktionshierarchie eingeführt. Manche Personen reagieren unter Stress besonders mit dem systolischen Blutdruck, andere besonders mit der Herzfrequenz und wieder andere schwitzen besonders. Es gibt also zeitstabile, individualtypische Reaktionsprofile, ähnlich wie es individualtypische Situationsprofile gibt. Abschnitt 2.2 Informationsverarbeitungsparadigma. Im Informationsverarbeitungsparadigma wird angenommen, dass menschliches Verhalten und Erleben auf Informationsverarbeitung im Nervensystem beruht. Es empfängt über Sinnesorgane Reize aus der Umwelt und dem eigenen Körper, wandelt sie in andere Informationen um, die teilweise bewusst werden, in Klammern erleben, und überträgt sie vor allem über motorische Aktivität auf die Umwelt, in Klammern Verhalten. Dabei nutzen diese Prozesse Informationen, die die aktuelle Situation überdauern, in Klammern Gedächtnisinhalte. Persönlichkeitsdispositionen beruhen nach diesem Paradigma auf individualtypischen, zeitlich stabilen Parametern informationsverarbeitender Prozesse, zum Beispiel Schnelligkeit, Schwelle der Auslösung oder Intensität einer Reaktion, Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses. Oder auf individualtypischen Gedächtnisinhalten im zeitlich stabilen Langzeitgedächtnis. Dies wird im Folgenden am Beispiel von Intelligenz und Einstellung illustriert. Andere Anwendungen des Informationsverarbeitungsparadigmas finden sich vor allem in der Temperamentsforschung, Motivationsforschung und Selbstkonzeptforschung. Sie werden in den entsprechenden Abschnitten von Kapitel 4 dargestellt. Abschnitt 2.2.1 Intelligenzforschung. Bereits Francis Galton 1822 bis 1911 unternahm erste Versuche, Intelligenz durch Parameter in Informationsverarbeitungsprozessen zu erfassen, indem er das Unterscheidungsvermögen für visuelle, akustische oder Tastreize und Gedächtnisleistungen testete, Mental Tests. Dazu richtete er 1884 auf der International Health Exhibition in London ein anthropometrisches Labor ein, in dem sich Ausstellungsbesucher gegen eine Gebühr von 3 Pence testen lassen konnten, wofür sie ein Blatt mit ihren Ergebnissen bekamen. Eine der seltenen Studien, in denen die Versuchspersonen die Psychologen bezahlen und nicht umgekehrt. Die Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen verschiedener Tests waren jedoch äußerst gering. Das war auch das Ergebnis umfangreicherer Testungen nordamerikanischer Studenten um 1900 an der Columbia University in New York, wobei die einzelnen Tests keine substanziellen Beziehungen zum Studienerfolg aufwiesen. Die erste Phase der Intelligenzforschung auf der Basis von Sinnes- und Gedächtnisprüfungen war damit in eine Sackgasse geraten. Es dauerte über 70 Jahre, bis praktisch zeitgleich deutliche Zusammenhänge zwischen Intelligenz, erfasst durch Intelligenztests, siehe Abschnitt 4.3.1, und Parametern in einfachen kognitiven Aufgaben gefunden wurden. Der US-Amerikaner Arthur Jensen 1923 entdeckte 1979 diesen Zusammenhang für die Reaktionszeit bei einfachen Entscheidungsaufgaben, bei der die Versuchspersonen so schnell wie möglich eine Taste drücken sollen, wenn eines von mehreren Lämpchen aufleuchtet. Intelligente Personen drücken die Taste im Mittel über viele Testdurchgänge schneller als weniger intelligente. Der Australier Ted Nettleback entdeckte 1982 einen ähnlichen Zusammenhang für die visuelle Inspektionszeit. Darunter wird die Schnelligkeit verstanden, mit der Personen unterscheiden können, ob zwei ähnlich lange Linien gleich lang sind oder nicht. Hierzu werden auf einem Bildschirm ähnlich lange Linien immer kurzzeitiger dargeboten, bis die Versuchsperson die Entscheidung gerade noch mit ausreichender Sicherheit treffen kann. Intelligente Personen können dies bei kürzerer Darbietung tun als weniger intelligente. Man kann entsprechende Aufgaben auch für die akustische Inspektionszeit konstruieren, die die Unterscheidung von Tonhöhen erfassen. In beiden Fällen wird hauptsächlich die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung bei einfachen Aufgaben gemessen, Mental Speed. Diese Aufgaben sind denen von Galton durchaus ähnlich. Ein entscheidender Unterschied ist jedoch, dass jede Person sehr viel mehr Testdurchgänge machen muss, sodass Schwankungen der Leistung weggemittelt werden können und so die individuelle Fähigkeit sehr viel genauer erfasst wird. Ab den 1950er Jahren wurde auch Galtons Versuch, Intelligenz durch Gedächtnisleistungen zu erfassen, neu belebt, indem die individuelle Kapazität des Arbeitsgedächtnisses bestimmt wird. Unter dem Arbeitsgedächtnis wird derjenige Teil des Gedächtnisses verstanden, der für die vorübergehende Speicherung und für Veränderungen von Gedächtnisinhalten verantwortlich ist. Das Arbeitsgedächtnis wird zum Beispiel benötigt, um einen langen Satz auch noch am Ende zu verstehen. Dazu muss man sich an den Anfang noch erinnern können. Auch beim Erwerb neuen Wissens und der Lösung komplexer Probleme ist das Arbeitsgedächtnis notwendig, indem Wissensbestandteile aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen und verändert oder mit neuem Wissen verknüpft werden. Wie viele Gedächtnisinhalte gleichzeitig verarbeitet werden können, wird durch die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses begrenzt. Der US-Amerikaner George A. Miller, 1920, legte 1956 eine einflussreiche Theorie vor, wonach Erwachsene 7 ± 2 Elemente, in Klammern Chunks, gleichzeitig im Gedächtnis behalten können. Das legt nahe, Unterschiede in der Kapazität, Umfang des Arbeitsgedächtnisses auf Intelligenzunterschiede zu beziehen. Seitdem gibt es eine wachsende Forschung zur Rolle des Arbeitsgedächtnisses, die durch neurowissenschaftliche Untersuchungen zur Rolle des präfrontalen Kortex, vorderer Teil der Großhirnrinde, für das Arbeitsgedächtnis zusätzlichen Auftrieb erhielt. Cologne und Crystal 1990 fanden einen überraschend engen Zusammenhang zwischen der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und der Fähigkeit zum verbalen und mathematischen schlussfolgernden Denken, wobei beide Fähigkeiten nur wenig mit Tests zur Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung und Wissenstests zusammenhingen. Das erregte großes Aufsehen und regte vielfältige Forschungsbemühungen zu einem besseren Verständnis der Rolle des Arbeitsgedächtnisses bei Intelligenzleistungen an. Kritisch ist allerdings anzumerken, dass die Gedächtniskapazität durch Tests erfasst wurde, die selbst wiederum elementares schlussfolgerndes Denken erfordern, so dass die Operationalisierung der Gedächtniskapazität und der Intelligenz nicht unabhängig waren. Der vergleichsweise geringe Zusammenhang mit Reaktions- und Inspektionszeittests legt jedenfalls nahe, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses eine wichtige zusätzliche Quelle von Intelligenzunterschieden darstellt. Intelligenzunterschiede hängen also mit der Geschwindigkeit elementarer Informationsverarbeitungsprozesse und der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses zusammen. Wer intelligenter ist, denkt schneller und kann mehr gleichzeitig berücksichtigen. Abschnitt 2.2.2 Einstellungsforschung. Eine gänzlich andere Anwendung von Informationsverarbeitungsmodellen auf die Persönlichkeitspsychologie entwickelte sich im Rahmen der Einstellungsforschung. Unter Einstellung wird die individualtypische Bewertung von Objekten der Wahrnehmung oder Vorstellung auf der Dimension positiv-negativ verstanden, zum Beispiel Einstellungen zu politischen Parteien oder zu einer Automarke. Siehe Abschnitt 4.5. Ein Problem, das die Einstellungsforschung von Anfang an bewegte, war die Frage, wie gut man aus Einstellungen Verhalten vorhersagen kann, denn das ist manchmal nur sehr schwer möglich. Eine Studie. LaPierre 1934 sandte Briefe an 250 Hotels und Restaurants in den USA und fragte, ob dort chinesische Gäste bedient würden. In der Mehrheit der Fälle erhielt LaPierre eine Antwort, wobei 92% der Antworten angaben, chinesische Gäste nicht zu bedienen. Zu dieser Zeit gab es in den USA ein starkes Vorurteil gegenüber Chinesen. LaPierre hatte aber in den 6 Monaten vor Verschickung der Briefe zusammen mit einem chinesischen Paar alle 250 Etablissements aufgesucht und dabei wurde das Paar in 249 der 250 Fälle bedient. Offensichtlich überwog der Geschäftssinn der Inhaber ihre Einstellung bei weitem. Im Handeln fühlten sie sich ihr nicht verpflichtet. Studie Ende. Wicker 1969 analysierte 42 verschiedene empirische Studien zum Zusammenhang zwischen erfragten Einstellungen und beobachtetem Verhalten in psychologischen Experimenten. Zum Beispiel wurde bei weißen Studierenden in den USA die Einstellung gegenüber Schwarzen erfragt. Anschließend wurde ihre Bereitschaft erfragt, ein Foto, das sie zusammen mit einem Schwarzen zeigte, ihren Studienkollegen zu zeigen, in Klammern Verhalten. Die Zusammenhänge waren äußerst gering. Ähnlich wie Michel 1968 schloss Wicker 1969 daraus, dass individuelle Besonderheiten im Verhalten hochsituationsspezifisch seien und deshalb durch eine einheitliche Einstellung nicht vorhergesagt werden können. Ein Ansatz zur Verbesserung der Verhaltensvorhersage durch Einstellungen ist die Annahme, dass Einstellungen nicht nur bewusst und damit direkt erfragbar sind, sondern auch dem Bewusstsein gar nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zugänglich sind. In diesen Fällen würden sie die Bewertung von Objekten beeinflussen und dadurch auch Verhalten, ohne dass sie durch die erfragte Einstellung zutreffend erfasst werden. Solche Einstellungen werden in der heutigen Psychologie als implizite Einstellungen von den erfragten, expliziten Einstellungen unterschieden. Die Annahme, dass es implizite Einstellungen gibt, hat eine lange Geschichte, die sich bis zum Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud 1856 bis 1939 zurückverfolgen lässt. Freud nahm an, dass unser Verhalten zum größten Teil durch unbewusste Prozesse gesteuert wird, die dem Bewusstsein gänzlich verborgen sind und durch vorbewusste Prozesse, die nur unter bestimmten Bedingungen bewusst gemacht werden können, zum Beispiel durch freies Assoziieren, bei dem wir möglichst schnell und spontan alles nennen sollen, was uns zu einem bestimmten Objekt der Wahrnehmung oder Vorstellung gerade einfällt. Diese Prozesse hätten eine eigene Qualität, das primär prozesshafte Denken, zum Beispiel Verschmelzung von Orten, Zeitpunkten oder logischen Gegensätzen. Nicht nur diese Prozesse, die heutzutage als Informationsverarbeitungsprozesse aufgefasst werden, sondern auch die von ihnen verarbeiteten Informationen und Gedächtnisinhalte seien nur teilweise vorbewusst. Dies sollte also auch für die Einstellung gelten, zum Beispiel eine unbewusste Ablehnung des Ehepartners oder ein unbewusstes Vorurteil gegenüber Schwarzen. Diese Idee wurde in der Einstellungsforschung neu belebt, als man versuchte, affektives Priming, von Englisch Prime, zur Erfassung impliziter Einstellungen zu nutzen. Definition: Beim affektiven Priming wird untersucht, ob die affektive, das heißt emotionale, Bewertung eines vorangehenden Reizes, Prime, die Reaktion auf einen nachfolgenden Reiz beeinflusst. Zum Beispiel, indem der nachfolgende Reiz schneller wahrgenommen wird, wenn er ebenso positiv bzw. negativ ist wie der Prime. Definition Ende. Russell H. Fazio zeigte 1986, dass Einstellungsobjekte als Primes die Reaktion auf Worte mit gleicher Bewertung beschleunigen und die Reaktion auf Worte mit gegensätzlicher Bewertung verlangsamen. Dies legt nahe, implizite Einstellungen durch ihren Priming-Effekt zu operationalisieren. Je stärker beispielsweise ein Einstellungsobjekt die Reaktion auf ein positives Wort beschleunigt und die Reaktion auf ein negatives Wort verlangsamt, desto positiver ist die implizite Einstellung zu diesem Objekt. Einstellungsobjekte können verbal oder auch durch Bilder beschrieben sein. Zum Beispiel kann man Bilder von Schwarzen und Weißen als Primes benutzen und so implizite Vorurteile gegenüber Schwarzen erfassen, indem die Priming-Effekte von Schwarzen und Weißen verglichen werden. Je negativer die Priming-Effekte gegenüber Schwarzen sind, verglichen mit den Priming-Effekten von Weißen, desto stärker ist das implizite Vorurteil gegenüber Schwarzen. Auf diese Weise konnte gezeigt werden, dass US-amerikanische Studierende ein implizites Vorurteil gegenüber Schwarzen haben. Allerdings waren die Effekte nur schwach, Beschleunigung, Verlangsamung im Millisekundenbereich. Und beim Vergleich von einzelnen Personen zeigten sich keine stabilen Unterschiede in der Stärke der impliziten Einstellung. Die Methode war zu unzuverlässig, um damit Persönlichkeitsunterschiede zu erfassen. Sie war lediglich geeignet, um mittlere Tendenzen in größeren Gruppen von Personen zu erfassen, indem die impliziten Einstellungen vieler Personen gemittelt wurden. Erst 1998 gelang es Anthony G. Greenwald, durch ein anderes Testverfahren, die impliziten Assoziationstests, IATs, implizite Einstellungen zuverlässiger zu erfassen. Siehe Kapitel 4 für eine Beschreibung dieser Tests. Dies löste eine rege Forschung zu Persönlichkeitsunterschieden in impliziten Einstellungen aus, die ergab, dass IAT gemessene implizite Einstellungen zwar eine höhere zeitliche Stabilität zeigten als durch affektives Priming gemessene, aber dass diese Stabilität immer noch deutlich niedriger ist als bei expliziten, erfragten Einstellungen und Persönlichkeitsbeurteilungen in Fragebögen. Abschnitt 2.3. Dynamisch-interaktionistisches Paradigma. Das dynamisch-interaktionistische Paradigma beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung. Wie stark und warum ändert sich die Persönlichkeit im Verlauf des Lebens von der Zeugung bis zum Tod? Interaktionistisch weist auf eine bestimmte Sicht der Persönlichkeit, Umwelt, Beziehung hin. Nämlich, dass es sich um eine Interaktion, Wechselwirkung zwischen Persönlichkeit und Umwelt handelt. Der Zusatz dynamisch soll deutlich machen, dass es sich um eine Wechselwirkung über die Zeit handelt. Die Umwelt beeinflusst Persönlichkeitsveränderungen, die Persönlichkeit beeinflusst Umweltveränderungen. Hierbei geht es fast immer nur um die Entwicklung einer oder weniger Eigenschaften. Untersuchungen zu Veränderungen von Persönlichkeitsprofilen, etwa im Sinne der Profilstabilität, Vergleiche hierzu den Kovariationswürfel in Abbildung 2.2 sind selten. Die dynamisch-interaktionistische Sichtweise entwickelte sich nur langsam aus zunächst einseitigen Betrachtungsweisen, nach denen die Persönlichkeit im Wesentlichen durch Umweltbedingungen geprägt sei. Einflüsse der Persönlichkeit auf die Umwelt wurden dabei ignoriert. Oder nach denen die Persönlichkeit im Wesentlichen genetisch determiniert sei. Einflüsse der Umwelt wurden dabei ignoriert. Zu den einseitigen Umwelttheorien gehören die Psychoanalyse, der Behaviorismus, die traditionelle Lerntheorie und die traditionelle Bindungstheorie. Abschnitt 2.3.1 Bindungstheorie. Der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud, 1856 bis 1939, nahm an, dass die Persönlichkeit, er bevorzugte die Bezeichnung Charakter, wesentlich durch frühkindliche Erfahrungen geprägt sei, insbesondere mit der Mutter. Diese Sicht wurde in den 1950er Jahren in den psychoanalytischen Objektbeziehungstheorien vertieft. Die fantasierte oder reale Beziehung zu primären Bezugspersonen, Objekten, als Ursache für die spätere Persönlichkeit und die spätere Gestaltung der Beziehung zu Liebespartnern und eigenen Kindern ansahen. Diese Annahmen haben in der heutigen Alltagspsychologie tiefe Spuren hinterlassen. Der Begründer der Bindungstheorie, der Brite John Bowlby, 1907 bis 1990, verknüpfte diese Vorstellung mit evolutionsbiologischen und systemtheoretischen Vorstellungen. Bowlby, 1969, nahm an, dass Kinder mit einem Bindungssystem mit langer evolutionärer Geschichte ausgestattet seien, das bei Gefahr die Nähe zwischen Kind und der primären Bezugsperson gewährleiste. Dieses System entfalte seine Aktivität im zweiten Lebensjahr, wenn Kinder laufen lernen und so den Schutz der Bezugsperson verlieren können. Die Erfahrungen in dieser Zeit prägten die Erwartungen des Kindes bis ins Erwachsenenalter hinein. Bei nahen Bezugspersonen, Eltern, Geschwister, Partner, gute Freunde, Schutz bei Gefahr zu finden. Im Normalfall werde ein inneres Arbeitsmodell, erwartungsprägende Vorstellungen, einer sicheren Bindung erworben. Bei Störungen der Beziehung zur primären Bezugsperson oder dem Fehlen einer engen Bindung, zum Beispiel bei manchen Heimkindern, komme es zu einem Arbeitsmodell einer unsicheren Bindung, das sich in einer unsicheren, verletzbaren Persönlichkeit und übermäßigen Anklammern an Bezugspersonen oder Vermeidung enger Beziehungen äußere. Die US-Amerikanerin Mary D.S. Ainsworth, 1913 bis 1999, entwickelte 1978 ein Beobachtungsverfahren zur Bindungsdiagnose im Alter von 12 bis 18 Monaten, den Fremde-Situation-Test, siehe Abschnitt 5.2.3, der die Unterscheidung von drei verschiedenen Bindungstypen gestattet: sicher, ängstlich-ambivalent und vermeidend. Dieses Verfahren führte zu einer regen Bindungsforschung im Kindesalter. Die Zusammenhänge zwischen beobachter Bindungsqualität und späterer sozialer und emotionaler Kompetenz nachwies. Mitte der 1980er Jahre wurde das Bindungskonzept auf die Bindungsqualität im Erwachsenenalter übertragen. Einerseits entwickelten Mary B. Main und Mitarbeiter 1985 das Adult Attachment Interview, AAI. Indem das innere Arbeitsmodell von Erwachsenen mittels einer äußerst aufwendigen Prozedur aufgrund berichteter Kindheitserinnerungen erfasst werden soll. Siehe Abschnitt 5.2.3. Varianten davon erfassen die Bindungsqualität zu Liebespartnern aufgrund von Erinnerungen an Liebesbeziehungen. Andererseits entwickelten Philip R. Shaver und Mitarbeiter 1987 ein Liebesquiz, in dem die Qualität der Bindung an Liebespartner in einem Fragebogen direkt erfragt wird. Diese beiden Verfahren zeigen aus methodischen Gründen nur geringfügige Zusammenhänge. Siehe Abschnitt 5.2.3. Diese Verfahren erweiterten die Bindungsforschung auf Erwachsene. Bald wurde deutlich, dass die traditionelle Annahme, dass die frühen Bindungserfahrungen die späteren lebenslang prägten, nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Einerseits zeigten Längsschnittstudien, in denen dieselben Personen vom zweiten Lebensjahr bis ins junge Erwachsenenalter hinein untersucht wurden, dass es bestenfalls schwache Zusammenhänge zwischen beobachteter Bindungsqualität im Fremde-Situation-Test und der späteren Bindungsqualität an enge Freunde und Liebespartner gab. Andererseits erwies sich auch die Annahme eines einheitlichen inneren Arbeitsmodells für alle engen Beziehungen als zu einfach. Weil unterschiedliche Bindungsqualitäten für unterschiedliche Beziehungstypen, zum Beispiel Vater, Mutter, beste Freundin, Partner, innerhalb dessen Beziehungstyps, zum Beispiel Ex-Partner, Partner, und auch im Verlauf derselben Beziehung berichtet wurden. Das aktuelle innere Arbeitsmodell, zum Beispiel für Liebesbeziehungen, prägt danach zwar zunächst einmal Erwartungen an künftige Beziehungen und nimmt dadurch auf diese Beziehung Einfluss, kann aber auch durch emotional bedeutsame Beziehungserfahrungen, zum Beispiel Desillusionierung nach Trennung, verändert werden. Damit entwickelte sich in der Bindungsforschung die dynamisch-interaktionistische Sichtweise, dass sich die inneren Arbeitsmodelle für bestimmte Beziehungstypen in kontinuierlicher Wechselwirkung mit Beziehungserfahrungen verändern können. Abschnitt 2.3.2 Lerntheorie. Eine vergleichbare Entwicklung zeigte auch die Lerntheorie, die versucht, Persönlichkeitsunterschiede auf unterschiedliche Lernerfahrungen zurückzuführen. Hierbei wurden vor allem drei Arten des Lernens zur Erklärung verwendet. Klassisches Konditionieren, Signallernen, entdeckt vom russischen Nobelpreisträger Ivan P. Pavlov 1849 bis 1936 durch Experimente an Hunden. Operantes Konditionieren, Lernen durch Belohnung, Bestrafung, erforscht vor allem vom US-Amerikaner Burroughs F. Skinner 1904 bis 1990 durch Experimente mit Tauben und Ratten. Beobachtungslernen, Nachahmungslernen, erforscht vor allem vom Kanadier Albert Bandura 1925 durch Experimente mit Kindern. Typisch ist in traditionellen Erklärungen von Persönlichkeitsunterschieden durch Lernen, dass die Lernsituation asymmetrisch angelegt ist. Lernende werden als Opfer ihrer Lernbedingungen betrachtet. Diese Sichtweise fand sich vor allem im Behaviorismus von John B. Watson 1878 bis 1958, der die Psychologie auf direkt beobachtbares Verhalten einschränken wollte, da Erleben oder Eigenschaften nicht wissenschaftlich erfassbar seien. Watson schoss damit weit über sein Ziel einer nicht spekulativen empirischen Psychologie hinaus, weil er Operationalisieren auf direktes Beobachten einschränkte und so zum Beispiel Persönlichkeitseigenschaften ausschloss, weil sie nicht direkt beobachtbar sind. Operationalisieren lassen sich aber auch nicht direkt beobachtbare Konstrukte, nämlich durch empirische Indikatoren, zum Beispiel Eigenschaften durch Verhaltensregelmäßigkeiten. Behavioristische Erklärung von Persönlichkeitseigenschaften. Erwerb von besonderer Ängstlichkeit vor Fliegeralarm durch klassisches Konditionieren im Zweiten Weltkrieg. Sirenen signalisierten Bombardierung. Erwerb von besonderer Ängstlichkeit vor Hunden durch operantes Konditionieren. Mehrfach gebissen werden. Erwerb von Macho-Gehabe durch Beobachtungslernen. Zum Beispiel durch häufiges Ansehen von Filmen, in denen Machos als Helden dargestellt werden. Beispiel Ende. Verkompliziert wird die Erklärung zunächst einmal dadurch, dass sich im Normalfall die Lerngeschichte einer Person nur schlecht rekonstruieren lässt. Zum Beispiel berichten sozial ängstliche Erwachsene öfter als sozial unängstliche, dass sie schon als Kinder besonders ängstlich gewesen seien. Längsschnittstudien, in denen sozial ängstliche Kinder bis ins Erwachsenenalter hinein untersucht werden, finden jedoch regelmäßig keine vermehrte soziale Ängstlichkeit im Erwachsenenalter. Offenbar passen ängstliche Erwachsene ihre Erinnerungen an ihre aktuellen Persönlichkeitseigenschaften an. Zudem lernen, wie jeder Lehrer weiß, unterschiedliche Personen nicht gleich schnell und nicht gleich erfolgreich. Insofern nehmen die Lernenden Einfluss auf ihren eigenen Lernerfolg. Insbesondere beeinflussen Unterschiede im Vorwissen den Lernfortschritt. Deshalb halten viele klassische Lernerklärungen einer genaueren Analyse nicht stand. Wenn zum Beispiel Väter mit ihren Söhnen eher typisch männliche Spiele spielen, wie Herumtoben oder Fußball, so heißt das nicht, dass Söhne hierdurch die männliche Geschlechtsrolle erlernen. Genauso möglich wäre es, dass die Söhne eine genetisch bedingte, spontane Präferenz für typisch männliche Aktivitäten haben und durch ihre Begeisterung bei diesen Aktivitäten die Väter dazu bringen, diese Spiele mit ihnen zu spielen. Die vergeblichen Versuche in den 1970er Jahren, Kinder entgegen der traditionellen Geschlechtsrolle zu erziehen, sprechen ebenfalls gegen einseitige Erklärungen der Persönlichkeitsentwicklung, in denen die Lernenden Opfer ihrer Lernumwelt sind. Moderne Lerntheorien nehmen also eine dynamische Wechselwirkung zwischen Lernfähigkeit und Lerninteressen, erlerntem Wissen und Lernerfahrungen an.